Gut, ihr könnt aber gerne schon mal aufstehen, dass wir gemeinsam vor Gott treten. Du großer Gott, du Gott der wunderbaren Gnade, vielen Dank dafür, dass du Sünder errettest. Vielen Dank dafür, dass du deinen Sohn Jesus Christus für uns am Kreuz hast sterben lassen, für unsere Schuld. Vielen Dank dafür, dass wir das alles nachlesen dürfen in deinem Wort, dass wir dort die Wahrheit entdecken dürfen. Vielen Dank, Herr, dass du uns heute Morgen auch die Gelegenheit gibst, dein Wort zu studieren. Und ich bete darum, dass du offene Herzen und offene Ohren gibst für einen jeden hier, dass du hilfst beim Reden und dass wir verändert werden in das Bild deines geliebten Sohnes, großer Gott. Amen. Vielleicht kannst du dich noch an diesen Tag erinnern, als du das erste Mal auf einer Wippe gesessen hast. Oder sagen wir an irgendeinen Tag, wo du vielleicht als Kind auf der Wippe gesessen hast, im Garten oder auf dem Spielplatz. Auf der anderen Seite saß dein Freund, deine Freundin. Ihr hattet richtig Spaß und es ging hoch und runter und runter und hoch. Und bei mir war es dann irgendwann so, auf einmal blieb ich oben hängen. Der Grund ist einfach, mein Gegenüber war schwerer als ich und hätte dann irgendwann nicht mehr die Beine vom Boden abgestoßen. Und so geriet das Ganze in Ungleichgewicht und ich hing da oben. Es war in Schieflage und es war irgendwie nicht mehr so gut. Und bei dem heutigen Thema und dem heutigen Bibeltext ist es wichtig, dass wir eine gute Ausgeglichenheit finden. Es sind zwei Seiten, die sich mehr oder weniger gegenüberstehen, die miteinander verwoben sind, zwei Seiten, die schnell in Schieflage geraten können. Dieses Thema an sich ist so groß, dass es eigentlich eher wie zwei Felsen einen ganzen Spielplatz bedecken würde, wenn man das alles betrachten würde. Das schaffen wir definitiv heute nicht, aber ich möchte einige Aspekte zu diesem Thema aus der Geschichte von Isaac und Rebekka oder auch aus der Geschichte von Esau und Jakob herausnehmen und das Thema ein wenig beleuchten. Und wir werden den heutigen Bibeltext aus 1. Mose 25, die Verse 19 bis 34 lesen und dabei fünf Aspekte der Souveränität Gottes und der Verantwortung des Menschen finden. Bevor diejenigen unter euch, die jetzt rechnen können, sich fragen, wie kann man bei fünf Aspekten ein Gleichgewicht herstellen, nun, das werden wir gleich noch sehen. Lasst uns gemeinsam den Bibeltext lesen. 1. Mose 25, die Verse 19 bis 34. Das ist die Generationenfolge Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Und Isaak war 40 Jahre alt, als er sich Rebekka zur Frau nahm, die Tochter des Aramäers Betuel aus Padam Aram, die Schwester des Aramäers Laban. Und Isaak bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Da ließ der Herr sich von ihm erbitten und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. Und die Kinder stießen sich in ihrem Leib. Da sagte sie, wenn es so steht, warum trifft mich dies? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Der Herr aber sprach zu ihr, zwei Nationen sind in deinem Leib und zwei Volksstämme scheiden sich aus deinem Innern. Und ein Volksstamm wird stärker sein als der andere und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und als ihre Tage erfüllt waren, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Und der erste kam heraus, rötlich, ganz so gar wie ein haariger Mantel, und man gab ihm den Namen Esau. Und danach kam sein Bruder heraus, und seine Hand hielt die Ferse Esaus, da gab man ihm den Namen Jakob. Und Isaak war 60 Jahre alt, als sie geboren wurden. Und die Jungen wuchsen heran. Esau wurde ein jagdkundiger Mann, ein Mann des freien Feldes, Jakob aber war ein gesitteter Mann, der bei den Zelten blieb. Und Isaak hatte Esau lieb, denn Wildbret war nach seinem Mund. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Einst kochte Jakob ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und er war erschöpft. Und Esau sagte zu Jakob, Lass mich doch schnell essen von dem Roten, den Roten da, denn ich bin erschöpft. Darum gab man ihm den Namen Edom. Da sagte Jakob, verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Esau sagte, siehe, ich gehe ja doch dem Sterben entgegen. Was soll mir da das Erstgeburtsrecht? Jakob aber sagte, schwöre mir heute. Da schwor er ihm und verkaufte sein Erstgeburtsrecht an Jakob. Und Jakob gab Esau Brot und ein Gericht Linsen, und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Worte unseres lebendigen Gottes. Und das Thema, wie gerade schon angekündigt, habe ich wie folgt formuliert: Gottes Souveränität und des Menschen Verantwortung. Und wir finden das in den ersten beiden Versen, wenn es um die Geschichte Isaak geht, sie werden wir noch einmal ganz kurz beleuchten, die Leitung Gottes. Es ist Gottes Leitung gewesen, Gottes souveräne Leitung, wie er Rebekka kennengelernt hat. Zweitens, das Gebet des Menschen. Die menschliche Seite, die sich an Gott richtet im Gebet. Vers 23, dann diese Prophetie, die Erwählung des Jakobs als den Jüngeren, der über den Älteren herrschen wird. Danach werden wir uns den Charakter des Menschen anschauen. Das ist unsere Verantwortung. Wie ist unser Charakter? Wie ist der Charakter bei den beiden oder auch in der ganzen Familie? Und die letzten 6 Verse, der Verkauf des Erstgeburtsrechts, die Priorität des Menschen. Wie ist deine Prioritäten? Wie setzt du deine Prioritäten, die Verantwortung, die du darüber hast? Ihr seht die Gliederung. Kein Gleichgewicht, wenn man das so betrachten möchte, aber die Gliederung habe ich auch nicht aufgrund der Einleitung gewählt, sondern wie es der Text hergibt, wie er zeigt, wie er sich einteilen lässt. Wir werden 3 Aspekte der menschlichen Verantwortung betrachten, 2 der göttlichen Souveränität, und das ist, wie schon angekündigt, bei Weitem nicht alles, was man zu diesem Thema sagt. Aber diese 5 finden wir in dieser Geschichte, und deswegen möchte ich heute darüber reden, und das Ziel ist es, dass du letzten Endes die Größe Gottes erkennst, wie er leitet, wie er souverän erwählt, und dass du in der Pflicht bist, gleichzeitig Verantwortung wahrzunehmen, gehorsam zu leben und letzten Endes dahin kommst, Gott anzubeten für das, was er ist und was er tut, und ihm gehorsam zu sein und mit ihm zu leben. Und dieser erste Aspekt, die Leitung Gottes, all das, was wir dort finden, lässt sich unter der Leitung Gottes zusammenfassen. Dazu gehören eben Isaak, der auserwählte Sohn, der diese wunderbare Geschichte mit seiner Geburt nicht selbst in dem Sinne miterlebt hat, aber gewiss kannte er sie, und wie er seine Frau gefunden hat. Ein ganz großes Zeugnis für die Leitung Gottes. Vers 19 beginnt mit einem literarischen neuen Absatz. Das sieht man als ein Stichwort Generationenfolge, oder Luther sagt Geschlecht, Schlachter, Geschichte. Eine neue Geschichte beginnt. Und dieses Wort meint so viel wie das Hervorgebrachte. Das, was aus diesen Menschen hervorgebracht wird. Es zeigt an, was aus Isaak geworden ist und was ist aus Isaak geworden, Esau und Jakob. Ab hier beginnt die Geschichte der beiden Brüder. Und Isaak wird hier gekennzeichnet als Sohn Abrahams. Sehr sorgfältig listet der Jude immer seinen Stammbaum auf. Wir finden viele Stammbäume in der Bibel. Auch hier, selbst wenn er nur 2 Generationen umfasst, Abraham und Isaak. Aber das Volk Israel muss wissen, wie diese Segenslinie von Abraham weitergegangen ist. Diese Segenslinie von Land, Samen und Segen für die Völker. Wie Gott das leitet. Mose schreibt diese Geschichte, damit das Volk Gottes sieht, wie Gott souverän leitet und wie er jemanden bestimmt hat, wo das eigentlich unmöglich war. Und wie er eine Frau für jemanden gesucht hat und wie er es wiederum möglich gemacht hat, dass Unfruchtbarkeit zu Fruchtbarkeit wird. Das ist Gottes Leitung in der Geschichte. Das ist Gottes Leitung hier in der Heilsgeschichte. Denn es ist die Messiaslinie, wo am Ende Jesus Christus steht. Gott hat einen Plan gefasst, er hat Rat mit sich selbst gehalten, weil niemand anders sonst da war. Gottes Ratschluss ist sein Vorhaben mit der Welt. Er ist allumfassend, er ist ewig. Aber damit nicht genug. Gott ist nicht wie einer, der eine Uhr aufzieht und die Uhr dann laufen lässt. Nein, Gott ist Uhrmacher und Zeitenlenker. Gott hat sich nicht zurückgezogen und schaut einfach nur zu. Gott führt, und das wollen wir uns kurz anschauen, in 1. Mose 24, den Knecht Abrahams, wie er eine Frau sucht für Isaak. Alles beschrieben unter der Leitung Gottes. 40 Jahre alt war Isaak, als er geheiratet hatte. Das ist das Ende von Kapitel 24 in Vers 67. Dort hat er Rebekka zur Frau genommen und er gewann sie lieb. Und Rebekka ist eine Tochter von Betuel und Laban, das kann man hier sehen. Das war eben da oben in Padam Aram, Haran. Haran ist der Begriff, vielleicht kennt ihr das noch, oder diese Stadt, wo Abraham mit seiner Familie hingezogen ist, wo sie von Ur in Chaldea ganz rechts erstmal ausgewandert sind und wo Abraham dann letzten Endes den Ruf Gottes gehört und ins Land der Verheißung gegangen ist. Die Familie ist dort geblieben. Und Jahre später nimmt Abraham seinen Knecht und sagt: Such für meinen Jungen eine Frau aus meiner Sippe. Und wir sehen, es ist eine Leitung Gottes zur rechten Zeit am rechten Ort, von einem Vertrauen und von einer Führung ohnegleichen. Der Knecht Abrahams sieht sich von Gott geleitet. Ja, er betet um Gnade und um Gelingen durch Gott, der das Geschehen zu einem guten Ende leiten soll, in den Versen 12 und folgende. Ja, der Herr, mein Gott, Gott meines Abrahams, lass es mir doch heute begegnen, erweise mir Gnade an meinem Herrn. Er betet, er wendet sich an Gott, er vertraut Gott diese Leitung an. Der Knecht setzt sich dann hin und er beobachtet. Ja, in Vers 21 lesen wir das, dass er alles sah und er sagt, schweigend zu, um zu erkennen, ob der Herr seine Reise würde gelingen lassen oder nicht. Die Leitung Gottes. Ja, wer sagt denn oder wer lässt es denn gelingen? Es ist Gott. Und in Vers 27 lesen wir dann so schön, er verneigte sich, fiel nieder und sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott meines Herrn Abraham, der mir Gnade und Treue hat nicht aufhören lassen bei meinem Herrn. Mich hat der Herr den Weg zum Haus der Brüder meines Herrn geführt, geleitet. Ich habe es gefunden und es ist an Ort und Stelle so gewesen, dass er dort Rebekka gefunden hatte. Gott hat den Knecht zum Haus des Herrn, zum Haus der Sippe Abrahams geführt und Abraham selbst lebte, und das sehen wir in Vers 40, im Vertrauen auf die Leitung Gottes. Da spricht der Knecht über Abraham, da sagte er, also Abraham zu mir, dem Knecht, der Herr, von dessen Angesicht ich gelebt habe, wird seinen Engel mit dir senden und wird deine Reise gelingen lassen, dass du für meinen Sohn eine Frau aus meiner Sippe und aus dem Haus meines Vaters nimmst. Abraham vertraut der Führung, der Leitung Gottes. Und am Ende, in Vers 48, verneigte sich der Herr oder der Knecht wieder und warf sich vor dem Herrn nieder und dankte dem Herrn, dem Gott seines Herrn Abraham, und wie sagte er es, der mich den rechten Weg geführt hatte. Gott führt, Gott leitet. In der ganzen Geschichte von Isaak und Rebekka steckt die Leitung Gottes, sodass es am Ende, und damit beginnt ja unser Text, eine neue Generation Folge gibt. Esau und Jakob. Und so möchte ich dich fragen, inwiefern bist du dir dem Ratschluss Gottes und seiner Leitung bewusst? Ich denke, die meisten würden sagen, ja, ich glaube, dass Gott einen Plan hat. Ja, Gott lenkt schon irgendwie. Aber, und das ist die entscheidende Frage dabei, welche Konsequenzen hat das für dein tägliches Leben? Wie verändert diese Sicht auf die Souveränität Gottes in der Leitung deinen Alltag? Als allererstes solltest du diese hohe Sicht von Gott haben, die dich zu Ehrfurcht und zu Anbetung führt. Anbetung nicht sonntags morgens hier durch ein paar Lieder, sondern Anbetung durch dein ganzes Leben, ihm die Ehre zu geben für das, was er tut, wie er leitet, wie er lenkt. Gott hat die Messias-Linie so geleitet und gelenkt. Er hat sich über Jakob erbarmt. Er hat den Segen letzten Endes bis auf Christus, bis auf uns heute gegeben. Weil durch Christus sind wir die Gesegneten aus Abraham, wie Galater 8 deutlich macht. Gott ist hoch zu loben, Gott ist hoch zu preisen. Und wenn du Gott kennengelernt hast, dann kann das jede Sekunde deines Lebens verändern. Deine Gesinnung ist auf Gott ausgerichtet, auf seinen Willen. Er verändert dich in deinem Umgang bezüglich Sünde, weil du mehr von Gott erfährst und seiner Heiligkeit und seiner Größe, weil du seine Leitung in deinem Leben siehst, wie er Schritt für Schritt dich führt, wie er deinen Alltag dahingegen verändert, dass du nach Gottes Weisheit aus seinem Wort fragst. Warum? Damit du Schritte gehen kannst, die er dich leiten möchte. Deine Partnerwahl wirst du von Gott leiten lassen, weil es ein biblisches Prinzip gibt, das Gott leitet. Das sehen wir hier bei Rebekka und bei Isaak. Ein Prinzip, das nur Gläubiger mit Gläubigen zusammenkommt. Gott leitet. Deine Sicht auf Gemeinde wird sich verändern, weil Christus das Haupt ist. Und wer leitet einen Körper? Das Haupt. Ich könnte meine Arme nicht bewegen, wenn mein Haupt mir das nicht befehlen würde. Oder den Armen befehlen würde. Er hat uns in eine neutestamentliche Gemeinde gestellt und er hat uns Leitplanken gegeben, Leitung, in denen wir uns bewegen sollen. Wenn du eine Idee hast, wenn du einen Dienst vor Augen hast, dann gehe los innerhalb dieser Leitplanken. Prüfe, sei bereit, dich korrigieren zu lassen. Habe die Prinzipien von Einheit, von Frieden, von Gnade, von Liebe, von Autorität, von Miteinander im Blick, so wie Gott sich Gemeinde vorstellt. Das sind alles seine Leitplanken, die er uns gibt. Warum? Und das haben wir im August gut gesehen, dass wir Seite an Seite stehen und für das Evangelium kämpfen. Darum geht es letzten Endes, dass wir feststehen, dass unsere Gemeinschaft fest ist, dass wir Seite an Seite für die kämpfen, die Christus nicht kennen. Und Gott möchte dich durch sein Wort, durch seinen Geist, durch andere Gläubige, auch durch Umstände leiten. Er möchte, dass du seinen Weg gehst. Er ruft dich auf, seinen Willen zu erforschen. Und so ist es wie auf einer Autobahn. Meistens sind da zwei Leitplanken an beiden Seiten. Du weißt, wo es hingeht, du kennst das Ziel. Eigentlich bleibst du innerhalb dieser beiden Leitplanken, also wäre eigentlich ganz gut, bis dann das Ziel kommt. Ja. Und das ist es, wie Gott uns führt und leitet. Er hat uns sein Wort gegeben, wo wir diese Leitplanken entdecken. Und seine Souveränität im Leiten hebt nicht unsere Verantwortung auf, einfach tun und lassen, was Gott will, in dem Sinne, dass wir uns einfach zurücklehnen und warten. Oder dass wir einfach sagen, ja, wird alles schon irgendwie passieren. Wir haben Verantwortung. Und das kannst du dir vorstellen, wie zwei Schienen, wie zwei Gleise, die immer parallel laufen. Sie werden immer parallel laufen bis zum Ziel. Dein Schicksal ist in Gottes Hand. Ja, William Busch hat so ein wunderbares Buch geschrieben, Jesus, mein Schicksal. Jesus ist das Schicksal. Jesus ist derjenige, der dein Schicksal wenden kann zum ewigen Leben, bis zum Schluss. Und daneben, und das ist diese zweite Linie, ist deine Verantwortung, Weisheit von Gott zu erlangen und weise Entscheidungen zu treffen. Und darum schauen wir nun den ersten menschlichen Aspekt an, die menschliche Verantwortung. Und das ist hier zunächst in der Geschichte das Gebet. Das Gebet des Menschen. Isaak bat den Herrn für seine Frau. So finden wir es in Vers 21. Diese beiden Verse 21 und 22 sind Verse voll des Gebets. Isaak betet um Nachkommenschaft. Gott schenkt Nachkommenschaft. Rebekka wird schwanger. Der Nachkomme oder die Nachkommen stoßen sich in ihrem Leib und dann betet Rebekka. Sie fragt den Herrn, was los ist. Und wir sehen hier Isaak als einen gottesfürchtigen Mann, der sich an Gott wendet. Und das ist wichtig, nicht nur für Israel zu wissen, wie ihr Erzvater Isaak in Beziehung zu Gott stand, sondern auch für dich und mich. Ja? Wir sehen bei Isaak, er hat die Hoffnung nicht aufgegeben. Er weiß, bei Gott kann ich mich, an Gott kann ich mich wenden. Wenn es Probleme in meinem Leben gibt, wenn es darum geht, dass meine Frau nicht schwanger werden kann. Er hat die Hoffnung nie aufgegeben, weil er weiß, er ist der Verheißungsträger. Aus ihm wird der Same kommen, er vertraut Gott. Isaak greift nicht auf die Hagar-Initiative zurück und nimmt sich eine Ersatzfrau, sondern er vertraut Gott gewiss. Er ist bereit zu warten, und wenn ihr die Zeiten noch ein bisschen im Blick habt, 40 und 60 Jahre, liegen 20 Jahre zwischen, von der Heirat bis zum Nachwuchs. Wer weiß, wie oft Isaak mit seinem Vater Abraham geredet hatte, wo Abraham zu ihm kommt: Hey, und wann werde ich endlich Großvater? Abraham wollte es noch sehen. Isaak muss selbst durch die Schule des Glaubens gehen. Er muss selbst hin zum lebendigen Gott aus freiem Herzen. Und hier treibt ihn der Druck ins Gebet. Schlechte oder auch für uns unverständliche Umstände im Leben sollen uns antreiben, ins Gebet zu gehen. Schwierigkeiten sollen uns in die Arme Gottes treiben. Schaut euch die Psalmen an. So viele Psalmen sind aus Nöten und schwierigen Situationen heraus geschrieben worden. Und sie zielen immer auf einen, auf Gott. Sie wenden sich immer an einen, an Gott. Und so bittet Isaak den Herrn für Rebekka, Fürbitte für seine Frau. Er ringt um seine Frau. Er ringt darum, dass Gott ihre Unfruchtbarkeit beendet. Isaak hat eines gelernt: Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und wir sehen das immer wieder bei den Erzvätern, dass sie mit Unfruchtbarkeit zu kämpfen hatten. Gott ist kein Ding unmöglich. Er ist der Einzige, der allmächtig ist. Die Gebete seiner Leute sind nicht wertlos in seinen Augen. Und der Herr, was tut es? Was tut er? Vers 21, er reagiert auf das Gebet seines Knechtes Isaaks. Er ließ sich erbitten, steht dort. Und die Gebetserhörung ist wichtig wiederum für das Volk Israel, was ja die 5 Bücher Mose bekommt, zu sehen. Wir haben einen lebendigen Gott. Es ist wichtig auch für uns, dass wir auf die beiden schauen und sie auch in dem Sinne als Vorbild nehmen. Ja, sie wenden sich an Gott, sie sind wahre Beter und erbitten Dinge für den Alltag. Wir wissen nicht, wie lange Isaak jetzt gebetet hat, das wird hier nicht geschrieben, irgendwo in der Zeitspanne zwischen diesen 20 Jahren, ob er schon von Anfang an permanent gebetet hat oder am Ende, sehen wir nicht, aber wichtig ist, er nimmt die Verantwortung wahr und er geht zu Gott. Er ringt im Gebet und Gott erhört. Und dann passiert etwas Seltsames. Die Kinder stoßen sich in Leib. Ich weiß nicht, ob Christian und Dennis das auch gemacht haben, der ja auch Zwillinge, die sich auch im Leib gestoßen haben, wie sich das dann anfühlt, keine Ahnung. Irgendwie hat Rebekka das aber gemerkt, dass die beiden da richtig am Wüten sind. Vielleicht war es irgendwie sehr auffällig, sehr schwerfällig. Vielleicht hatte sie sogar Angst, dass es ihr Leben kosten würde. Aber jetzt kommt's. Auch Rebekka geht zum Herrn. Andere Probleme, derselbe Ansprechpartner. Gott, sie geht zu Gott. Rebekka zeigt, sie ging, um den Herrn zu befragen. Das ist wunderbar. Sie befragt den Herrn, warum das alles so ist. Und das Ganze, und das wird sie dann erfahren, im Vers 23 ist nur ein Vorschatten auf die Zukunft von 2 großen Völkern. Aber bevor wir uns das unter dem 3. Punkt anschauen, möchte ich dich fragen, zu diesem 2. Punkt: Wie sieht dein Gebetsleben aus? Das ist eine so einfache Frage, die es oft schwierig macht, klar zu beantworten. Weil die Antwort beschämend ist. Das kenne ich aus vielen Stellen aus meinem eigenen Leben. Oswald Sanders, zeitweise war er Leiter der China-Inland-Mission, sagt: Wer einen anderen demütigen will, sollte ihn nur nach seinem Gebetsleben fragen. Ich hoffe, bei dir ist es nicht so. Und wenn, dann möchte ich dich an dieser Stelle auf Isaak und Rebekka stoßen. Ich möchte dich ermuntern, dass, wenn du vielleicht gebetsmüde geworden bist, dass du heute wieder neu anfängst. Dass du siehst, Gott lässt sich erbitten. Er hört. Er ist lebendig. Nimm dir Zeit. Gott ist souverän. Er leitet. Und er hört. Bete, was du auf dem Herzen hast. Und 2 Aspekte kennen wir vielleicht aus dem Beten. Das ist einmal die Danksagung und die Fürbitte. Es gibt noch mehrere. Aber die Danksagung ist etwas, was im Neuen Testament so oft gesagt wird. Und in 1. Thessalonicher 5, Vers 18 sagt: In allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Sei dankbar für jeden neuen Tag. Sei dankbar für deine Arbeitsstelle. Sei dankbar für deine Klasse. Sei dankbar für deine Familie. Sei dankbar für deine Freunde. Sei dankbar für deine Gemeinde. Und bei dem einen oder anderen Thema denkst du jetzt vielleicht, klar, da soll ich dankbar für sein. Geht gar nicht. Ich sage dir nur, was in der Schrift steht. Sagt in allem Dank. Das ist der Wille Gottes. Und wir haben auf der Freizeit gesehen, was der Wille Gottes ist. Was ist er? Er ist gut, wohlgefällig und vollkommen. Dankbar sein ist etwas Gutes. Es ist ihm wohlgefällig. Es führt in die Vollkommenheit. Probiere es aus. Es ist Gottes Wille. Sei konsequent darin. Gott wird nicht weghören. Das andere, die Fürbitte, tritt für andere Menschen ein, vor Gott. Tritt für deine Geschwister in der Gemeinde ein, tritt für deine Familie ein. Tritt für deine Freunde, Arbeitskollegen und Klassenkameraden vor Gott ein. Bitte für ihre Nöte, für ihre Ängste, für ihre Sorgen. Und wenn du es tust, dann sag es ihnen auch. Sag, ich bete für dich. Vor allem tritt für sie ein, dass sie Jesus Christus kennenlernen. Dass sie Jesus Christus kennenlernen und eine persönliche Beziehung zu ihm haben, dass ihre Schuld vergeben wird. Das ist das A und O, das ist das Allerwichtigste. Dass sie selbst zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass sie selbst gerettet werden für immer. Und auch wenn Gott die Leitplanken setzt, kennen wir oft den Weg nicht. Und deswegen ist das Gebet von so entscheidender Bedeutung, dass wir Gott um Rat und um Weisheit bitten. Dass er uns sagt, was ist mein Weg? Dass du, wie wenn du eine Fahrradtour nach, sagen wir, München machen würdest, ohne Karte, du hast nur eine grobe Richtung, musst mittags der Sonne entgegenfahren, also nach Süden. Du fragst Leute nach dem Weg. So darfst du auf deinem Weg auch Gott fragen. Frag ihn. Er kennt das Ende, er kennt das Ziel. Du kennst es vielleicht auch, du kennst vielleicht auch die Leitplanken, aber die einzelnen Schritte dorthin, dass du nicht über Berlin fährst oder über Amsterdam, sondern dass du den Weg zum Ziel geradewegs suchst. Bitte den Herrn, dass er dir Schritte zeigt. Und so ist das Gebet Teil der Verantwortung des Menschen, im Alltag zu leben. Hier ist es ein kleiner Aspekt des Alltages. Nachwuchs. Bitte für Nachwuchs und bitte um den Nachwuchs. Und nun wenden wir uns im dritten Punkt der Sicht Gottes zu. Souveränität Gottes in der Erwählung. Vers 23, lasst uns diesen Vers noch einmal lesen. Der Herr aber sprach zu ihr, zwei Nationen sind in deinem Leib, zwei Volksstämme scheiden sich aus deinem Innern und ein Volksstamm wird stärker sein als der andere und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Eine Festlegung, eine Erwählung Gottes. Das Thema Erwählung ist riesig, es ist unfassbar, sage ich, mit unserer menschlichen Logik nicht ganz zu begreifen. Es hat viel Streit in der Kirchengeschichte gegeben, ich werde es heute definitiv nicht voll entfalten. Wir werden nur schauen in Vers 23, was das bedeutet und wie Paulus letzten Endes eine Anwendung oder eine Illustration davon zieht. Gottes souveräne Erwählung. Er erwählt den Geringeren außerhalb von jeglichen menschlichen Normen. Ja, der Erstgeborene, Dennis, ja, der hat eigentlich das ganze Erstgeburtsrecht bekommen. Christian, der wird nur halb dumm aus der Wäsche schauen, sag ich mal. So ist es gewesen. Und Gott dreht es um. Gott sagt, nee, es ist andersrum. Und Gott sagt, das ist die Segenslinie. Und er sagt, schon vor ihrer Geburt, der Jüngere wird in der Segenslinie sein. Er wird der sein, den ich mir erwählt habe. Und so gibt Gott Antwort und er nutzt diese Antwort als eine Offenbarung, als eine Prophetie für Rebekka. Und noch bevor die beiden Söhne geboren wurden, steht die göttliche Wahl. Gott bringt diese natürliche Reihenfolge und das ist unsere menschliche Sicht. Der Ältere kommt vor dem Jüngeren durcheinander. Und er zeigt sein Prinzip, was sich durch die Schrift zieht. Gott erwählt das Schwache. Gott erwählt das Geringe. Er kann es. Weil er Gott ist. Die Zwillinge in Rebekka werden also zwei Völker werden. Sie werden sich scheiden, das heißt, sie werden letzten Endes auseinandergehen und sogar gegeneinander stehen. Und der eine wird stärker sein. Und das sagt dieser letzte Teil des Verses, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Höchst ungewöhnlich für damals, aber Gott hat es so beschlossen. Jakob ist derjenige. Gottes souveräner Ratschluss und seine Erwählung ist nicht an menschliche Bedingungen knüpft. Es war vor ihrer Geburt. Und der Mensch trägt doch irgendwo eine Verantwortung. Menschliche Schritte sind auch in diesem ganzen Plan Gottes mit eingeschlossen. Diesen Schritt werden wir heute noch sehen. Einen Schritt. Verkauftes Erstgeburtsrecht. Dass es offiziell gültig wird, dass Esau unter Jakob gestellt wird als Erstgeborener. Wenn wir den Segen Isaaks in Kapitel 27 betrachten, Betrug hin und her, die Verheißung geht an Jakob. Und es ist der Segen, dass der andere dem Jakob dienen wird. Gott hält das aufrecht. Noch unter David wird gesagt, dass er Knechte aus Edom hat. Edom ist ja ein anderer Begriff für Esau, beziehungsweise dem Volk von Esau. In 2. Samuel 8, Vers 14. David, das Volk Israel, hat Knechte Edoms. Und so hält Gott das aufrecht. Gott erwählt sich den Geringeren. Gott hat sich nicht das Edle, sondern das Schwache, das Törichte erwählt, wie Paulus es im 1. Korintherbrief schreibt. Gott erwählt vor Grundlegung der Welt und es ist seine souveräne Gnadenwahl in der Ewigkeit gewesen. In einer Voraussicht, ohne Sicht auf Verdienst, ohne Sicht, was Menschen getan haben, dass er sich deswegen entscheidet. Und da möchte ich euch bitten, Römer 9 aufzuschlagen, wo Paulus diese Begebenheit nämlich aufgreift. Wo er sie als ein Bild, als eine Illustration benutzt, um letzten Endes Gottes Erwählung zur Gnade in der Rettung zu untermauern. Römer 9, wir lesen die Verse 10 bis 12. Nicht allein aber bei ihr, also bei Sarah war es so, sondern auch bei Rebekka, als sie von einem, von unserem Vater Isaak, schwanger war. Denn als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, Einschub, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund dessen, der beruft, dann wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Die Begebenheit rund um Esau und Jakob benutzt Paulus also hier, um die im ganzen Römerbrief beschriebene souveräne Erwählung Gottes in der Errettung zu zeigen. Das heißt, Paulus nutzt die Auswahl Gottes vor der Geburt Esaus und Jakobs hier, um zu zeigen, wie Gott vor der Geburt eines Menschen Erwählung trifft. Sie ist nicht, und das lesen wir, an menschliche Bedingungen geknüpft. Die beiden waren noch nicht geboren. Ja? Sie waren nicht geboren, sie haben weder Böses noch Gutes getan. Das ist irgendwie, was Jakob später getan hat, Gottes Auswahl beeinflusst hätte. Es waren keine Werke getan, sagt Paulus, die als Verdienst hätten angerechnet werden können, wo Gott sagt, ja, da war ein Werk mehr bei Jakob, also erwähle ich ihn. Nein, sie waren noch nicht geboren. Nichts hat Gottes Ratschluss beeinflusst. Nichts hat seine Erwählung parteiisch werden lassen. Es war sein Vorsatz, den er zuvor gefasst hatte. Und bei all dem, und das ist im Römerbrief ja auch sehr deutlich, die ersten 8 Kapitel schließen eine menschliche Verantwortung nicht aus. Wie oft sagt Paulus, durch Glauben gerettet, durch Glauben zur Gerechtigkeit, ohne Werke. Es ist menschliche Verantwortung da. Und so hat Gott diese Auswahl getroffen. Und das ist die Anwendung, soll uns zu einem Punkt hinführen, in die Anbetung. Wir verstehen dieses Thema wahrscheinlich nie ganz. Gott soll alle Ehre bekommen für das, dass er es versteht, dass er das alles für uns hat aufschreiben lassen, aber dass er wirklich der Herr darüber ist, dass seine Wege und seine Gedanken höher sind. Unsere sind mickrig. Das führt uns in die Anbetung, weil er viel größer ist. Und weißt du, womit der Abschnitt Römer 9 bis 11 endet? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Römer 11, Vers 36. Und so wie ein Schreinermeister ein paar Holzstücke aus einer Menge heraus erwählt und sie letztendlich einer Bestimmung, also ich sag mal zu einem Stuhl, gibt, so ist unser Herr und Meister ebenso, der erwählt und eine Bestimmung gibt. Paulus schreibt weiter in Römer 9, wen er will, dessen erbarmt er sich. Gott tut es. Und er sagt, hat nicht der Töpfer Macht über den Ton? Ein klares Bild, das verstehen wir direkt, oder? Der Ton könnte niemals sagen, du Töpfer, das geht so nicht, wie du mich machen möchtest. Gott ist souverän. Du bist der Ton, er ist der Töpfer. Aber der Mensch, und da kommen wir noch zu den letzten beiden Punkten, darf sich nicht aus der Verantwortung ziehen und so sagen, ja, Gott hat mich ja so gemacht, ich bin, wie ich bin, da kann ich gar nichts für. Und deswegen werden wir uns noch die beiden Aspekte Charakter und Prioritäten anschauen. Zunächst den Charakter des Menschen, zurück in 1. Mose, die Verse 24 bis 26. Dort wird der Charakter von Esau und Jakob offenbart. Ja, die Geschichte springt zum Tag der Geburt. Tatsächlich, es kommen Zwillinge heraus. Und im Vers 25 ist dann dieser spannende Moment. Der erste kommt heraus. Alle wissen, er wird später dem Jüngeren dienen. Und Helmut Frey beschreibt das so schön in seinem Kommentar. Eigenartig tritt schon in der Geburt der Zwillinge ihr Wesen, ihr Kampf und ihr Schicksal hervor und darin der Charakter ihrer Völker. Schon bei der Geburt entdecken wir, wie sie sich ja später entwickeln. Und da könnte man auch sagen, ja, ich wurde doch so gemacht, so wurde ich doch geboren. Ich kann an meinem Charakter, ich kann an meinen Prioritäten nichts ändern. Und doch hätten sie es tun können. Der erste, wie hier beschrieben steht, in Vers 25, kam heraus, rötlich, ganz und gar wie ein haariger Mantel. Das ist Esau, was übersetzt heißt behaart. Und bis heute ist es im Orient so, dass im Zusammenhang mit Ereignissen oder Beobachtungen bei der Geburt auch die Namen gegeben werden. Ja, ist nicht immer so, aber oft ist es so, wenn man etwas sieht oder ein Verhalten dieser Kinder entdeckt, dann gibt man ganz spontan den Namen. Also ich habe es jetzt mit Kez ja noch nicht abgesprochen, aber ist schon eine sehr interessante Herangehensweise, finde ich, wie man Namen gibt. Hier sehen wir das. Bei Mose sehen wir das, der aus dem Wasser gezogen, Samuel, Gott hört. Ja, so werden Namen gegeben. In Vers 26 folgt dann der zweite spannende Moment, derjenige, der Herrscher sein wird über den Älteren. Die Eigenart bei der Geburt ist, dass er irgendwie in irgendeiner Form den Arm nach vorne gestreckt hat und die Ferse seines Bruders Esaus gehalten hat. Ihm wird darum sein Name eben nach dieser Eigenart gegeben, Jakob, Fersenhalter. Und das heißt einfach jemand, der die Ferse hält, um jemand anderen zu Fall zu bringen. Deswegen kommt auch die andere Bedeutung, Betrüger, her. Und das ist die Geburt, ganz kurz beschrieben, dieser beiden Zwillinge. Abraham war noch am Leben, vielleicht verwundert es den einen oder anderen, haben zwar schon gelesen, dass er gestorben ist, aber Isaak war hier 60 Jahre alt und dementsprechend war Abraham 160, er wurde 175. Und in Hebräer 11, Vers 9, wenn ihr euch es notieren wollt, war ganz überraschend, habe ich es da gesehen, da steht, Abraham wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Ja, wenn man die Folge in 1. Mose liest, denkt man, Abraham ist tot. Nein, er hat noch 15 Jahre mit seinen beiden Enkeln gehabt. 15 Jahre hat er sie aufwachsen sehen mit derselben Verheißung. Und so, Vers 27, wuchsen die Jungen heran. Esau wurde ein jagdkundiger Mann, ein Mann des freien Feldes. Jakob ein gesitteter Mann, der bei den Zelten blieb. Im Zeitraffer geht es dahin, Kindheit, Jugendlichalter, junge Erwachsene. In der Zeit ist dann Abraham auch gestorben. Vers 27 beschreibt dann ihren Charakter, ihre Lebensart. Und Esau, ein wilder Jäger, ein Abenteurer, einer, der sich gern von zu Hause entfernt, der auf freiem Feld lebt, ein Freiheitsmensch. Wolfgang Bühne, den wir auch mal eingeladen hatten hier, der beschrieb ihn einmal als Marlboro-Typen. Ja, vielleicht kennt ihr noch diese Werbung, wieder der Reiter mit seiner Marlboro-Zigarette auf den hohen Berg sitzt, die Prärie im Hintergrund, ein Freiheitsmensch, ein Abenteurer. So ein Typ war Esau. Jakob war aus ganz anderem Holz geschnitzt, gesittet, ruhig, sittsam, je nach Übersetzung. Kann auch fromm oder sogar vollkommen bedeuten. Einer, der sich lieber in der Nähe der Zelte aufhielt. Er wurde Schafhirte, was nicht gerade ein nicht anstrengender Job ist, sondern er beschreibt das auch später in Kapitel 31, wie heftig er da zu kämpfen hatte. Aber er führte ein durchaus sesshaftes, ein geordnetes Leben, nicht so wie sein Bruder. Und dann, in Vers 28, wird der Charakter der anderen beiden aus der Familie beschrieben, Rebekka und Isaak. Schaut euch das an, Vers 28. Und Isaak hatte Esau lieb. Und warum? Die Begründung hier. Denn Wildbret war nach seinem Mund. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Eine sehr traurige Begründung, die wir hier für Isaak finden, nicht wahr? Der mochte dieses Wild, was der Esau erjagt hatte. Darum hatte er ihn mehr lieb. Das Wort für Liebhaben finden wir nun hier schon zum dritten Mal in der Bibel. Das erste Mal wird es über Abraham gesagt. Gott sagt es, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, also Isaak. Beim zweiten Mal finden wir es, als Isaak die Rebekka geheiratet hatte. Und nach der Hochzeit wird gesagt, er hatte sie lieb. Und das dritte Mal hier. Eine egoistische Liebe, eine Liebe, die auf sich selbst bedacht ist, denn er isst gut und gerne. Sehr traurig. Als Vater hat er die Verantwortung. Als Vater soll er doch guten Einfluss auf seine Kinder haben, Interesse zeigen, Werte vermitteln. Und hier muss man sich fragen, wer prägt eigentlich wen? Ja? Esau nach Jägerart, seinen Vater? Man kann sich wirklich vorstellen, wie Rebekka da sitzt und schön Bohnen und Reis kocht und der Isaak, der guckt traurig rein, als er das serviert bekommt. Und am nächsten Tag kommt sein Sohn von der Jagd wieder mit einem Hirsch über die Schultern und sein Gesicht fängt an zu lächeln. So kann man sich es vorstellen. Und darum liebt er seinen Sohn. So traurig. Isaak stützt sich auf das Irdische, daran hängt seine Liebe. Anstatt auf geistliche ewige Verheißung, ignoriert eigentlich das, was Gott gesagt hat, der Jüngere. Er ist es doch, den ich erwählt habe. Rebekka, die sieht auf Jakob und hatte ihn. Und doch sehen wir eine Familie ein wenig zerrüttet. Und so frage ich dich zu diesem Punkt, betest du dir für die Veränderung deiner Gesinnung, für die Veränderung deines Charakters? Vielleicht meinst du, es müsste nichts verändert werden. Das ist Stolz. Gott hasst Stolz. Es ist ein Irrweg. Deswegen möchte ich dich aufrufen. Schau mal hinein in deinen Charakter. Ich habe auch diese Aufgabe, in meinen Charakter zu schauen und zu prüfen, wo mein Charakter gegenüber dem Charakter Gottes nicht standhalten kann. An welchen Stellen er fehlgeleitet ist. Darum lasst uns demütig sein, vor Gott treten und ihn bitten, dass er uns dort verändert. Und ich hoffe, du bist bereit, das zu tun. Dass du um die Gesinnung Christi bittest, dass deine innere Ausrichtung, dein Charakter mehr und mehr verändert wird durch seinen Einfluss. Wir sehen, welche gravierenden Auswirkungen ein mieser Charakter haben kann. Und diese Ausrede, ich bin ja wie ich bin, die zählt nicht. Und auch nicht, wenn sie fromm verpackt ist, Gott hat mich gemacht, wie ich gemacht bin. Vergiss es. Schieb nicht Gott deinen miesen Charakter in die Schuhe. Gehe zu Gott. Bring ihm deinen Charakter und sage, verändere mich. Verändere mich in dein Bild. In das Bild von Jesus Christus. Wie ist der Charakter in der Ehe, in der Familie? Oft ist Ehe ja nur eine Zweckgemeinschaft. Der eine kann das gut, es erfüllt seinen Zweck. Der andere kann das gut, es erfüllt seinen Zweck. Ein Miteinander. Gegenseitiger Respekt, Liebe. Liebhaben? Ja, ein Lieblingskind haben. Aber wo ist das Aufopfern von dem anderen, für den anderen? Wo ist wahre Liebe zu zeigen, indem ich Gutes tue? Indem ich an der Entwicklung des anderen interessiert bin? Isaak und Rebekka hatten einen Traumstart in die Ehe. Sie haben sich geliebt und Isaak hat die Liebe seines Vaters erfahren. Er wusste, was es bedeutet, geliebt zu werden. Aber auf einmal haben sie Lieblingskinder. Wie kommt das? Wenn die Liebe zur Frau oder zum Mann nicht mehr da ist, dann konzentriert sich die Liebe auf eines der Kinder. Dort will man das holen, was man vom Ehepartner vielleicht nicht bekommt. Zuneigung, Trost, Liebe. Man versucht sich dort zu befriedigen in dem Sinne, dass man es dort bekommt, aber das Kernproblem liegt in der Ehe. Und das muss bewusst sein. Und das sehen wir auch hier und es ist leider immer weiter, dass es bergab geht. Ich möchte noch eine letzte Anwendung zu diesem Punkt, bevor wir dann den letzten betrachten, machen. Wie steht dein Interesse, wenn wir Isaak betrachten, an geistlichen Dingen? Mit zunehmendem Alter lesen wir, dass er immer weniger Interesse hat, dass er es vielleicht aus den Augen verliert. Wir wissen nicht wie, warum. Und ich frage dich, wie ist es bei dir? Wie ist es bei dir? Hast du für Jesus gebrannt und irgendwann bist du müde geworden? In jungen Jahren Feuer und Flamme für Jesus, kurz frisch nach der Bekehrung und dann? Gibt es irgendeine Sache oder eine Person, die dich davon abhält, Gott zu dienen? Was lenkt dich ab? Was lenkt dich von deinem Bibelstudium ab? Was hindert dich am Dienst in der Gemeinde? Es kann etwas Konkretes sein, ein Fernseher, ein Computer, der Sport oder eben auch Essen, wie wir hier sehen. Es kann eine Sünde sein, die die Gemeinschaft zwischen Gott und dir betrübt. Es kann auch allgemein eingeschlichene Müdigkeit, Trägheit, Kraftlosigkeit sein. Was es auch ist, gehe damit zu Jesus. Bring es ihm. Sage, hilf mir. Mach mich neu. Motiviere mich in meinem Inneren. Schenke mir Disziplin und Kraft und Freude daran, dir zu dienen. Dass ich Interesse an geistlichen Dingen habe. Dass meine Sicht auf dich ausgerichtet wird. Und so haben wir gesehen, der Charakter und die Entscheidungen, die getroffen werden, sind immens wichtig. Einen guten Charakter zu haben, wenn man die Sprüche liest, ist etwas sehr, sehr Gutes für das ganze Leben. Und wenn wir jetzt die letzten sechs Verse uns noch anschauen, dann ist es mehr als bloß ein verkauftes Erstgeburtsrecht. Es ist eine Sicht auf die Prioritäten, die Esau und Jakob haben. Die Prioritäten des Menschen. Wir lesen davon, dass Jakob ein Gericht kochte, er ist zu Hause geblieben und Esau ist wahrscheinlich auf der Jagd gewesen, er kam dann nach Hause. Und diese Verse offenbaren ihren Charakter und demzufolge auch ihre Prioritäten. Helmut Frey, ein Kommentator zu diesem Buch, hat sein Buch genannt, das Buch des Kampfes, weil es bei Jakob um Kämpfe geht. Er sagt, hier spinnt sich bereits der Kampf an zwischen menschlicher Wahl und Ordnung einerseits und Gottes Bestimmung andererseits. Der Kampf, der alles Folgende beherrscht. Die Gegensätze und Wesen der Brüder treten auseinander. Hier beginnt dieser Kampf. Der Kampf um das Erstgeburtsrecht, wenn man so sehen möchte. Und Jakob ist zu Hause geblieben. Esau war unterwegs. Und er war erschöpft, so lesen wir. Und ist klar, er möchte schnell etwas zu essen haben. Er will etwas in sich hineinschlingen, übersetzt die Schlachterübersetzung. Er will sich die Backen füllen. Esau möchte etwas, und das sagt er so interessant hier, von dem Roten da. Der wusste nicht einmal, wie das heißt, was da vor ihm steht. Und die Begründung ist, ich möchte schnell etwas essen, jetzt. Das bringt ihm den Namen Edom ein. Edom ist das Gebiet im Süden von Israel. Dort wird er und seine Sippe, sein Volk, sich später niederlassen. Die Edomiter. Rötlich, rot heißt es, Edom. Und so ist er nach Hause gekommen. Jakob ergreift die Gelegenheit beim Schopf und sagte, gib mir dein Erstgeburtsrecht, verkaufe es mir. Und man kann sich's vorstellen, der Jakob, der rührt nochmal schön um und der Duft steigt nochmal schön nach oben. Esau riecht nochmal dran, wird richtig hungrig und schmalzt sich die Zunge. Und dann, in der Tat, geht er darauf ein. Er überlegt sich, ja, was tue ich? Was tue ich? Und damals war es auch üblich, dass das Erstgeburtsrecht verkauft werden konnte. Einige Stellen einfach zu diesem Thema dazu. Wir finden an anderen umliegenden Gegenden Schriften darüber, wie das Erstgeburtsrecht für zum Beispiel 3 Schafe verkauft wurde. Esau, später, sagt er, das war eine List, ein Betrug von Jakob. Ja, in gewissem Sinne kann man das denken und doch ist es nicht entscheidend, wie es geschehen ist, sondern dass es geschehen ist. Dass es den Schritt gegangen ist auf dem Weg, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und wir sehen hier Esaus Priorität. Esaus Priorität ist im Hier und Jetzt. Esaus Priorität ist jetzt, wenn ich mir die Wanst vollhauen. In Vers 32 werden die Prioritäten Esaus gegenüber dem Recht des Erstgeborenen weiter gezeigt. Ja? Ihm ist es nicht wichtig. Er sagt, ja, ich muss ja doch irgendwie sterben. Ob es nun Sterben vor Hunger ist oder irgendwann am seines Lebensende. Er muss sterben und das sieht er und ja gut, das ist alles nicht wichtig, was ich hier habe. Der Fokus von Esau liegt im Hier und Jetzt, im Sinnlichen dieser Welt, im Befriedigen der Bedürfnisse jetzt. Esau ist ein gottloser Mensch, wie wir gleich noch lesen werden. Jakob ist ganz anders. Er lebt nicht im Hier und Jetzt, sondern er bleibt dran. Er sieht, worauf er hin muss. Er braucht dieses Erstgeburtsrecht. Ob es die Stelle und ob es die List, so wie er es ungefähr macht, richtig ist, sei dahingestellt. Aber er weiß, das ist das, was Gott gesagt hat. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen und das ist ein erster Schritt dorthin. Und dieses Rote da ist das entscheidende Mittel dazu. Die richtigen Prioritäten gegen die falschen Prioritäten. Jakob gibt dem Esau das. Und so traurig wird es im letzten Vers beschrieben. Schaut es euch an. Er aß, er trank, er stand auf, er ging davon. So trocken und nüchtern wird das berichtet. So verachtet Esau das Erstgeburtsrecht. Er sinnt auf die Dinge im Hier und Jetzt. Ihm ist das wichtig. Geistliche Dinge werden nicht beachtet. So wie der reiche Kornbauer, ruh aus, iss, trink, sei fröhlich. Und Mose kommentiert das am Ende. Er verachtet es. Er verachtet es. Und so stützt Jakob sich auf die Gabe und die Verheißung Gottes. Und er sagt, ja, das ist ein Schritt dahin. Ich nehme mir das. Und Jakobs Mittel waren verwerflich, sagt ein Kommentator, seine Sehnsucht jedoch aus seiner Glaubensstellung den Verheißungen gegenüber geboren. Er hatte die Sehnsucht nach diesem geistlichen Segen, der auf dem Erstgeborenen, der auf der Segenslinie Gottes liegt. Es war klar und offen, was er hier tut. Wenn auch skrupellos, sagt ein anderer, man muss anerkennen, dass Jakob wusste, was er besaß und was später geschehen würde. Jakob hatte Weitblick. Er war Hirte. Er wusste, da müssen wir hin. Und so möchte ich euch bitten, zum Schluss Hebräer 12 aufzuschlagen. Das ist nämlich genau das, was über Esau berichtet wird. Der Hebräerbriefschreiber nimmt da kein Blatt vom Mund. Hebräer 12, die Verse 16 und 17. Und er spricht eine Warnung aus an uns heute. Esaus Prioritäten im Hier und Jetzt, er ist weltlich gesinnt, Gott hat keinen Platz bei ihm und das steht hier. Hebräer 12, Vers 16, dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser sei wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen ehren wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obgleich er sie mit Tränen eifrig suchte. Esau lebte so, als würde es Gott nicht geben. Gott los, wird hier im Neuen Testament beschrieben. Er tritt die Gnade Gottes mit Füßen. Ich würde lieber sterben, als mir das entgehen zu lassen. YOLO ist dieses Wort. Ich lebe nur einmal, also genieße ich alles im Hier und Jetzt. Aber was nützt es? Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Esau wollte Segen, aber Gott wollte er nicht, er war gottlos. Er nahm sich später Töchter von Ismael, um sie zu heiraten. Es gab eine Zeit im Leben Esaus, wo es keinen Raum mehr zur Buße gab. Das Maß aus Sicht von Gott war voll. Wir kennen diese Sicht nicht. Wir wissen nie, wann es voll ist. Darum ist unsere Hoffnung und unser Gebet bis zum Ende, dass jemand gerettet wird. Dass jemand von der Gottlosigkeit zu Gott findet. Für Gott gibt es ein Maß. Und so wird hier berichtet, dass er keinen Raum zur Buße fand. Es ging nicht mehr, er konnte nicht mehr. Und darum ruft der Hebräerbrief an anderer Stelle auf, heute, wenn du seine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht. Und damit die praktische Anwendung, setze deine Prioritäten auf das, was droben ist. Sinne auf Geistliches. Habe die Perspektive Ewigkeit und frage dich, was würde Jesus tun? Würde Jesus, für einige Beispiele einfach aufgeschrieben, die Gemeinschaft mit seinem Vater oder dem Fernseher vorziehen? Würde Jesus sonntags ausschlafen oder zur Gemeinde gehen? Würde Jesus den Menschen der Gemeinde dienen oder keine Lust auf sie haben? Wir können Beispiele ohne Ende finden. Die Kernfrage ist, was würde Jesus tun? Wir wissen eigentlich, was Jesus tut. Und so ist es deine Verantwortung, die Prioritäten zu sortieren, immer wieder neu zu strukturieren, sie neu zu setzen auf Basis der Schrift, um zu sagen, ich habe den Lauf vollendet. Und so haben wir heute gesehen, diese fünf Punkte um die Gottes Souveränität und des Menschen Verantwortung. Gott leitet, Gott erwählt. Aber wir haben die Verantwortung im Gebet, wir haben die Verantwortung, unseren Charakter zu betrachten, zu schauen, wie es aussieht und ihn verändern zu lassen. Und wir müssen unsere Prioritäten richten nach dem, was Jesus tun würde. Und ich hoffe, dass diese Wippe heute ausgeglichen war. Ich wünsche mir, dass du diese 5 Aspekte nimmst, annimmst, in deinem Herzen bewegst. Gott ist es, der erwählt, der leitet. Vertraue ihm, bete ihn an. Gehe entschlossen und mutig voran, bete, was das Zeug hält, lass deinen Charakter verändern und setze deine Prioritäten nach dem Maßstab von Jesus. Amen.